Familienfreundlichkeit als Unternehmensstrategie, geht das? Und warum ist das kein reines Wohlfühlthema, sondern auch ein echter wirtschaftlicher Aspekt? Mein heutiger Gast ist Dr. Silvia Benzinger. Sie ist CEO der Seidenstickergruppe und führt damit eines der bekanntesten Traditionsunternehmen der deutschen Textilbranche durch eine Zeit wahrhaft großer Herausforderungen. Sie setzt sich nicht nur für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, sondern auch für mehr Frauen in Führungspositionen. Und sie hat eine klare Überzeugung: Moderne Führung muss immer beides verbinden, wirtschaftlichen Erfolg und eine wertschätzende Unternehmenskultur. Doch wie gelingt das in einem Markt, der sich immer stärker verändert und dessen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade für die Modebranche immer schwieriger werden? Welche Entscheidungen erfordert eine Transformation in solch unsicheren Zeiten? Genau darüber spreche ich mit Silvia Benzinger in dieser Episode. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und Kommunikation. Also, wenn dich das interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute wird es so richtig modisch hier im Podcast. Ich habe ja nun schon zweimal Gäste aus dem Bereich von Bekleidung und Textilien hier zu Gast gehabt. Viele Grüße an dieser Stelle auch an Wolfgang Grupp Junior von Trigema und an Marco Scheel von Nordwolle. Heute schalte ich mich mal ins wunderschöne Bielefeld. Und ja, den Gag kann ich mir jetzt natürlich nicht verkneifen. Das gibt's wirklich. Und das weiß ich deshalb, weil ich da mal gewohnt habe. Deshalb kann ich bestätigen, das ist echt toll da. Und wir schalten heute zur Firma Seidensticker. Die kennen bestimmt viele von euch. Besonders bekannt ist das Unternehmen natürlich für seine Hemden. Und mein Gast ist heute die CEO von Seidensticker, Dr. Silvia Benzinger. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich will gleich natürlich auch nochmal auf das Unternehmen kommen und auf Ihren Werdegang. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht erstmal auf Sie ganz persönlich, damit die Hörer alle Sie kennenlernen können. Wer sind Sie denn so persönlich? Was tun Sie, wenn Sie einmal nicht arbeiten?
Ja, ich bin Silvia Benzinger. Ich bin 48 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, also meinem Mann, meinen zwei Kindern und meinem Hund hier im schönen Bielefeld, mitten im Wald, sehr in der Natur. Und das ist tatsächlich mir auch sehr, sehr wichtig. Also wenn ich nicht arbeite, verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie, meinen Kindern und meinen Freunden. Wir leben dann auch relativ zurückgezogen, sind sehr gerne wirklich bisschen in der Natur und für uns und gehen gerne spazieren und lieben gutes Essen. Ich liebe die Mode. Auch neben meiner Arbeit ist das wirklich mein absolutes Highlight. Mode, Lifestyle, Reisen, gutes Essen. Also rund um die schönen Dinge. Das sind die Themen, die mich sehr beschäftigen.
Das klingt gut. Vor allem sind Sie dann ja genau in der richtigen Branche auch gelandet.
Das stimmt.
Oder wie fühlt sich das an, jetzt bei einem Modeunternehmen zu arbeiten, wenn man das auch so gerne mag?
Ja, das ist tatsächlich ein Glücksfall, dass sich das so ergeben hat für mich. Ich bin ja ursprünglich Rechtsanwältin eigentlich.
Genau.
Also ich komme aus der Rechtswissenschaft und habe da promoviert und war dann Personalchefin und Chefin der Rechtsabteilung. So bin ich auch zu Seidensticker gekommen. Und ja, die glückliche Fügung hat ergeben, dass ich dann sukzessive immer mehr Verantwortungsbereiche hier dazu bekommen habe. Und mittlerweile darf ich mich eben auch wirklich rundum sozusagen beschäftigen, auch mit der Kollektion, mit Marketing, mit PR, mit Kommunikation, all diesen Themen. Und das macht auch ganz viel Freude.
Das glaube ich. Da würde ich direkt einhaken wollen. Wir hatten jetzt ein paar Mal Leute zu Gast, die Dinge jetzt tun, die in ihrer Ausbildung eigentlich gar nicht mal so vorgesehen waren und eigentlich dem auch, also von den Vorurteilen her, fast widersprechen. Also zum Beispiel Philipp Heimann von eBay Kleinanzeigen oder jetzt nur noch Kleinanzeigen, der ITler ist und dann plötzlich sich mit Leadership und Ähnlichem beschäftigen musste und sagte, ja, so der typische ITler, der macht es normalerweise gar nicht und es war für ihn auch schwierig, sich da reinzuarbeiten. Wenn ich jetzt mal meine persönlichen Schubladen für Berufe aufmache, dann ist der Weg von der Juristerei zu, ich beschäftige mich mit Kollektionen und Marketing und Mode, doch ein recht weiter. Ist das einfach so eine persönliche Leidenschaft oder haben Sie sich das richtig erarbeiten müssen? Wie kam das?
Beides. Also ich denke, da greifen mehrere Dinge ineinander natürlich im Laufe so eines Werdegangs. Ich mache das ja jetzt auch schon recht lange. Ich bin seit Ende 2008 hier im Unternehmen. Also die Grundlage, gerade wenn man als Geschäftsführer arbeitet, ist es natürlich schon gut, wenn man eine sehr dahingehende Grundlage auch hat im Studium. Also Rechtswissenschaften, BWL, das sind schon natürlich Ausbildungen, die dann ermöglichen, dass man sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen kann. Die glückliche Führung sozusagen hat ergeben, dass ich auch meiner Leidenschaft hier tatsächlich folgen konnte. Und das waren eben die Themen rund um Lifestyle. Und insofern hat mein persönliches Interesse sich sicherlich durchgesetzt, dass ich gerade in der richtigen Branche gelandet bin, um diese Themen ja auch selber zu erarbeiten. Und da bin ich natürlich hier auch gar nicht allein auf weiter Flur, sondern wir arbeiten wirklich mit ganz tollen Experten in den Teams zusammen. Und da bin ich auch nicht die maßgebliche Person, sondern ich darf mir sozusagen eine Meinung bilden und mit den Teams eben zusammenarbeiten.
Mhm. Kommen wir vielleicht, bevor wir da so richtig mal einsteigen, weil dann wären wir schon voll in den Themen Leadership und auch viele, viele andere Bereiche. Seidensticker als Unternehmen kennen, glaube ich, sehr viele, aber vielleicht noch einfach mal zusammengefasst, was machen Sie, was ist sozusagen das Angebot, wo kommen Sie auch her?
Gerne. Seidensticker ist ursprünglich tatsächlich gegründet in 1919, also wir sind ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen, geführt in dritter Generation. Die Inhaber sind auch tatsächlich noch an Bord und wir sind Spezialist für Hemden und Blusen, weil wir unser Produktportfolio mittlerweile deutlich erweitert haben. Aber das ist so der Ursprung und das ist auch immer noch unser Kerngeschäft.
Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, Familienunternehmen. Auch da haben wir jetzt in der letzten Zeit hier im Podcast ganz viele Beispiele gehabt, wie Familienunternehmen heute so aufgestellt werden. Ich habe gesehen, Sie haben eine ganz spannende Konstruktion da in der Geschäftsführung, dass Sie haben ja noch einen, in Anführungsstrichen, einen Seidensticker in der Geschäftsführung. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, das operative Geschäft hauptverantwortlich führen Sie.
Also ich verantworte die Marke Seidensticker. Wobei das Unternehmen zwei Säulen hat. Wir haben einmal ein Private-Label-Geschäft, das wird von Gerd Oliver Seidensticker verantwortet. Ich verantworte die Marke Seidensticker und wir haben noch einen CFO, COO, der das ganze operative, verwaltungstechnische sozusagen verantwortet. Also der macht Finanzen, Logistik, Produktion. Wir sind sozusagen zu dritt. Das ist der Dr. Marc Barantes und der Frank Seidensticker, der eben auch Inhaber ist, ist jetzt im Beirat gewechselt. Das heißt, wir haben da ein sehr enges Zusammenspiel zwischen Familie und externen Managern und das ist tatsächlich, würde ich sagen, sehr außergewöhnlich, dass es so eng ineinander greift. Das ist schon besonderes Miteinander, was sehr gut funktioniert, aber was eben auch tatsächlich voraussetzt, dass man ein sehr ähnliches Wertesystem hat.
Wie sieht dieses Wertesystem aus?
Also die Familie ist sehr geprägt, wie soll man das sagen, dass wir eine sehr wertschätzende Unternehmenskultur hier führen, die natürlich leistungsorientiert ist, aber die schon ein Miteinander prägt. Also bei uns steht der Kunde und auch der Mitarbeiter im Mittelpunkt des Geschehens und wir alle sind ja sehr selbstverständlich im Umgang miteinander, dass wir das Thema Wertschätzung, freundliches Miteinander, zielgerichtetes Arbeiten. Also wir haben das auch mal niedergeschrieben, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern wir leben im Grunde genommen die Werte vor, wie wir sie auch haben. Und die sind sehr geprägt durch die Familie. Die Familie bildet seit 100 Jahren die Klammer dieses Wertesystems und das ist auch sehr besonders wertvoll.
Mhm. Kommt es auch daher, dass Sie sagen, grundsätzlich das Thema Familienfreundlichkeit ist so Ihres als Unternehmen? Weil es wird ja zum Beispiel auch sehr offen auf der Webseite, wenn man sich mal so anschaut, die Beschreibung des Unternehmens, kommt sofort auch dieses Stichwort Familienfreundlichkeit. Kommt das daher oder?
Ja, wir haben uns das sehr auf die Fahne geschrieben. Zum einen ist es mein persönliches Thema auch, weil ich es auch sehr anders erlebt habe in meinen vorherigen Stationen und vielleicht auch zu der Zeit, als ich angefangen habe, waren die gesamte Gesellschaft auch noch nicht so weit, das Thema Familienfreundlichkeit so zu leben. Also es ist für mich ein persönliches Herzensthema und auch die Familie Seidensticker lebt dieses Thema Familienfreundlichkeit wirklich intensiv. Das heißt, es ist schon ein wesentlicher Baustein in unserer Unternehmenskultur.
Und wie sieht also frag einfach mal kritisch nach, das sagen ja viele. Wie sieht das bei Ihnen im Alltag aus? Also wie äußert sich das und Wie merke ich das vielleicht auch als Mitarbeiter?
Also das Wichtigste ist, denke ich, immer bei dem Thema Familienfreundlichkeit, dass die Führungsebene es wirklich ernst meint. Also wenn die Führungsebene nicht davon überzeugt ist, dass das ein wichtiges Thema ist, wird es niemals in die Ebenen transportiert werden können. Denn tatsächlich, Sie haben total recht, es spielt sich im Alltag ab, dass man familienfreundlich ist. Man kann sich das nicht auf die Website schreiben und damit ist es dann getan, sondern es fängt damit an, dass man überhaupt Eltern, und damit meine ich nicht nur Mütter, sondern auch Vätern, die Chance gibt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Also das fängt damit an, dass man sagt, okay, wenn eine Frau schwanger ist oder ein Mann in Elternzeit gehen möchte, gibt man ihnen die Chance, auch in seine Position zurückzukommen, wenn derjenige das möchte und wenn es auch Sinn macht. Also immer vorausgesetzt, dass die Qualifikation natürlich da ist und dass sich das jemand auch zutraut, diesen Spagat. Das ist ein Thema, das fängt eben in der Geschäftsführung an. Das muss man wollen und auch durchsetzen. Das stößt auch auf Widerstände. Wenn das man dann da auch sich einig ist und das auch klappt, dann ist es völlig klar, dass dieser Mitarbeiter, der dann vielleicht ein Jahr altes Baby hat oder auch drei davon oder in mehreren Altersgruppen Kinder hat, und nicht nur Kinder, sondern oft ist jetzt auch das Thema Pflege der Eltern im Übrigen ein großes Thema, also das darf man gar nicht vernachlässigen, dass man das dann auch lebt. Und wir leben das, weil ich persönlich ja auch in der Situation bin. Und ein Credo, was ich wirklich transportiere, ist, bitte rechtfertigt euch nicht dafür, wenn ihr mal aus dringenden Gründen Termine absagen müsst, aus einem Termin raus müsst, irgendwas verschieben müsst, dann brauche ich keine Lügengeschichten. Also niemand muss mir sagen, ich muss jetzt ins Krankenhaus oder ich muss zum Arzt oder ich muss irgendwas ganz Tragisches machen, sondern ihr könnt wirklich frei kommunizieren, ich habe hier ein Problem zu Hause und das muss ich jetzt lösen, aber dann bin ich sofort wieder da. Und das Stichwort, was da maßgeblich ist, ist das Stichwort Vertrauen. Vertrauen ist wirklich die Basis von allem. Sonst funktioniert es nicht. Wir haben zum Glück hier ein sehr enges Miteinander. Wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen. Wir kennen unsere Direct Reports noch. Also sie sitzen jetzt nicht irgendwo in sonst wo und ich habe es da noch nie gesehen, sondern wir kennen uns wirklich auch persönlich. Und ich weiß, wenn eine Kollegin sagt, du, ich habe jetzt wirklich ein Problem, ich komme heute erst um 10, dann weiß ich, dass die das ernst meint, ja, dass die wirklich ein Problem hat, dass sie das auch löst und dass sie dann auch wieder an Bord ist. Und diese Offenheit, es ehrlich zu besprechen, aber auch die Verlässlichkeit und das Vertrauen, dass die Mitarbeiter da gut mit umgehen. Das heißt, dass sie schon ihre Aufgabe natürlich sehr ernst nehmen und die auch bewältigen und da einen klaren Fokus haben, das ist die Grundvoraussetzung. Also wir machen hier kein Larifari, nicht falsch verstehen, sondern wir haben schon eine hohe Erwartungshaltung, aber geben den entsprechenden Freiheitsgrad, dass wirklich Familie und Beruf vereinbart werden kann.
Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, das ändert sich gerade auch vielleicht auch bedingt durch die allgemeine wirtschaftliche Lage. Aber wenn man mal sich die letzten 5, 6 Jahre anschaut, Diskussionen auf LinkedIn und Co., dann war ja dieses Thema Vertrauen immer etwas, wo man das Gefühl hatte, das war etwas, also gegenüber Mitarbeitenden, das ist etwas, wo vorausgesetzt wird, dass das Unternehmen haben und allein die Tatsache oder die Möglichkeit, dass sowas ausgenutzt wird, wird weit weggeschoben und das war so eine sehr, ja, ich weiß nicht, vielleicht diese Larifari-Variante, die da immer so ein bisschen propagiert worden ist. Und ich hatte jetzt ein paar Mal tatsächlich Gäste, die gesagt haben, ihnen ist dieses Vertrauen sehr wichtig, aber sie verknüpfen das natürlich auch mit einer, also sowohl mit Leistungsbereitschaft als auch mit, ja, der Erwartungshaltung, dass man sich dann darauf auch verlassen kann.
Ja, also das Thema Vertrauen ist bei uns absolut gekoppelt an Leistungsfähigkeit, Bereitschaft und auch Leistung im Ergebnis. Ja, also wir sehen natürlich schon, was kommt bei rum und das muss man auch gut im Blick haben. Und natürlich in einer großen Organisation wird es Menschen geben, die sich wegducken. Aber, ja, aber das wird immer so sein. Also die ducken sich aber weg, sei es jetzt, dass man remote arbeitet oder dass sie hier sind oder ja, aber in den Zeiten, und das muss ich schon sagen, wir sind mittlerweile sehr effizient aufgestellt, also wir haben keine sehr breite Personaldecke mehr, da ist es fast nicht mehr möglich, dass man sich mental in die Hängematte legt, sondern da ziehen alle an einem Strang, anders funktioniert es nicht und klare Ziele sind ausgesprochen und da arbeiten wir gemeinsam hin und da merkt man auch, wer ist im Boot und wer ist es nicht. Und das fällt dann schon auf.
Ist das vielleicht so etwas, was sich dann jetzt als Ergebnis von so einem langen Prozess auch im Bereich Leadership rauskristallisiert, dass wir aus einer Zeit kommen, wo früher im Prinzip nur Leistung erwartet worden ist, ohne dass man auf sowas wie persönliche Bedürfnisse Rücksicht genommen hat, kein Vertrauen hatte, dann eine Zeit, wo im Prinzip das genaue Gegenteil immer wenigstens nach draußen hin kommuniziert wurde, wie auch immer das gelebt wurde, und dass jetzt man beide Seiten so zusammenbringt wieder, oder?
Tja, ob das jetzt eine gesellschaftliche Entwicklung ist, weiß ich nicht. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ja, dass man eine hohe, hohe Leistungsbereitschaft schon einfordern muss. Also ich bin kein Freund, der nur die Life-Balance vorne stellt. Also die Work-Balance muss schon auch passen. Aber ich bin schon auch der festen Überzeugung, dass man den Mensch nicht aus dem Blick lassen kann.
Ja.
Also wir alle haben ja nun irgendwo ein Privatleben und wir alle haben Emotionen und eine Gesundheit, und die ist eben wichtig, ja. Also sonst kann man eben auch nicht arbeiten. Und ich, nach meiner Erfahrung, und so geht es mir auch selbst, funktioniere ich persönlich am besten, wenn ich ein ausgewogenes Verhältnis habe. Das heißt, wenn ich mich fit fühle, wohlfühle, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe meine Familie genug, da kann ich auch sehr gut arbeiten. Und Arbeiten und Privates verschwimmt bei mir auch sehr, sehr stark. Das heißt, also wenn ich im Urlaub bin, ist für mich völlig normal, dass ich meine E-Mails checke, dass ich erreichbar bin, dass ich auch mir mal in Ruhe Gedanken mache über neue Konzepte, über Strategien. Das mache ich gerne, das trenne ich gar nicht. Und das funktioniert aber eben nur, wenn ich Arbeit auch nicht als Dauerbelastung empfinde, sondern wenn Arbeit ein Teil meiner natürlichen Bedürfnisse ist. Ja, also wenn es dazugehört zu meinem Leben und ich das als wertschöpfend empfinde und als schön empfinde, und das bei allen Schwierigkeiten, die wir auch haben. Also das will ich jetzt gar nicht romantisieren hier. Ich will jetzt keine rosa Wolke zeichnen, aber in Summe bin ich der festen Überzeugung, dass diese Balance stimmen muss. Ohne allerdings, und das ist mir wichtig, dass es in Vordergrund rückt, die persönlichen Belange. Das darf eben nicht sein, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und das muss im Vordergrund stehen.
Ich finde übrigens dieses Bild von der Work-Life-Balance immer total schwierig, was ja viele bemühen. Also jetzt unabhängig von der Frage, ob man das auch im Urlaub durchziehen muss. Also ich mache das auch, klar, wenn man selbstständig ist, wenn man Unternehmer ist, wenn man Führungskraft ist, dann bleibt das meistens nicht aus. Aber davon mal ganz abgesehen, glaube ich halt einfach, dass diese harsche Trennung, also wirklich zu sagen, wir haben da zwei verschiedene Dinge, die ausbalanciert werden müssen, das finde ich total traurig als Bild eigentlich, dass man sagt, man hat irgendwie einen großen Teil seines Lebens, den man nicht als sein Leben bezeichnet, sondern der dann irgendwie so da abgekapselt ist.
Ja,
das
genau.
Das gehört ja da dazu.
Gehört dazu. Also ich denke, dass es natürlich schon eine sehr privilegierte Situation ist, wenn man sagen kann, mein Beruf ist auch Teil meiner Persönlichkeit und entspricht meiner Leidenschaft und macht mir Spaß. Das sind ja, in der Bedürfnispyramide ist man ja dann wirklich ganz in der Spitze, wenn man das von sich behaupten kann. Viele haben, glaube ich, natürlich nicht die Situation, dass, wenn sie, keine Ahnung, am Band stehen, dass sie jeden Tag mit Freude sagen, das ist aber jetzt hier auch Teil meiner Persönlichkeit. Das heißt, das darf man auch nicht überbewerten. Ja, es ist immer noch, Arbeiten ist immer noch auch Existenzsicherung. Und, aber Fakt, wenn man das hat, ist es natürlich, sagen wir mal, die Idealsituation.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, jetzt haben wir gerade ganz viel Vertrauen so aus der Brille des Arbeitgebers betrachtet, ne? Also den Mitarbeitern vertrauen. Aber es bedarf ja auch von mitarbeitenden Seite unglaublich viel Vertrauen. Das, was Sie vorhin so gesagt hatten, von wegen, erzähl mir keine Geschichte, sondern sag einfach, ich habe da ein Problem in der Familie und ich muss jetzt. Es bedarf ja auch ganz viel Vertrauen von den Mitarbeitenden, das dann auch echt zu tun und sich darauf verlassen zu können. Die redet da jetzt nicht nur, dass sie familienfreundlich ist, sondern die lebt das auch und die... Mir entstehen jetzt keine Nachteile.
Das bringt natürlich die Zeit.
Ne?
Ja, das bringt die Zeit dann. Das ist ja wie in jeder Beziehung, sage ich jetzt mal, kann man das nicht auf Knopfdruck haben, sondern das bringt einfach das Miteinander und die Zeit, dass man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ich bin auch sehr ehrlich in meinem Führungsstil, sehr direkt. Also ich habe schon eine klare Ansprache. Und jeder weiß, wenn sie jetzt ein Störgefühl hat, dann sagt sie es auch. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass man wirklich eine ehrliche, klare Kommunikation pflegt. Erwartungshaltung klar sind, Grenzen klar sind, dann aber auch klar sein muss, okay, darauf kann ich mich auch verlassen, dass es jetzt auch so läuft und eben keine Nachteile für mich hat.
Ich habe vor ein paar Tagen mit Kai Boris Bendix, das ist der CEO von Karl Kühne, also den mit den Gurken und Sauerkraut, auch eine Episode aufgenommen und der hat gesagt, er lebt so nach dem Motto Führung Disagree and Commit. Er erwartet von seinen Mitarbeitern, dass solange keine Entscheidung getroffen wurde, dass sie immer, wenn sie das Gefühl haben, sie sehen es anders, dass sie wirklich ja das Disagreen sozusagen offen zeigen und vertreten ihre Meinung vertreten. Aber in dem Moment, wo er dann eine Entscheidung trifft, dann erwartet er Commitment und dass dann alle da dahinter stehen. Ist das ein Bild, dem sie sich auch
sehr
sehen können?
Sehr. Also das unterstütze ich, dem folge ich auch, diesem Bild. Die Erwartungshaltung, ich hatte eben schon gesagt, wir arbeiten wirklich mit Spezialisten zusammen. Also für mich ist extrem wichtig, dass die Leute in ihrer Aufgabe extrem gut ausgebildet sind und in jedem, was sie tun, besser sind als ich. Also das ist meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich erwarte natürlich, dass sie offen sagen, wie sie die Themen sehen. Ja, weil die können es besser als ich. Also es ist dann nicht nur Palamba, sondern das ist auch meine Erwartungshaltung und das fordere ich auch ein, da eine klare Empfehlung von den Mitarbeitern abzugeben. Aber natürlich setze ich diese Empfehlung dann in einen Gesamtkontext. Das heißt, es gibt natürlich auch gegenläufige Interessen zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Also das ist völlig normal. Also natürlich hat Vertrieb eine ganz andere Zielorientierung als Buchhaltung. Also wenn es jetzt zum Beispiel einen Kunden gibt, der ist von der Buchhaltung gesperrt und Vertrieb will aber trotzdem verkaufen, dann sind da unterschiedliche Interessen am Werk und ich muss dann das in einen Gesamtkontext stellen und fürs Unternehmen die richtige Entscheidung treffen. Das ist jetzt ein kleines Mini-Beispiel.
Klar.
Und dann erwarte ich Agreement, genau. Wenn dann die Entscheidung getroffen ist und ich sage, oder wir als Geschäftsführung geben den Weg vor, dann sollte dem gefolgt werden. Kann natürlich sein, dass das nicht geteilt wird, die Meinung, aber dann muss da gesprochen werden und da ist wieder Offenheit gefragt, Vertrauen gefragt. Also da muss man dann tatsächlich ins Gespräch kommen. Deswegen ist es gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig, offene Kommunikation und den Mitarbeitern auch erklären, warum man so eine Entscheidung zugunsten vielleicht einer anderen Interessenlage getroffen hat und das in einen Gesamtkontext bringen, soweit einem das möglich ist. Man kann nicht immer alle Karten offen auf den Tisch legen. Zu manchen Zeitpunkten ist es gar nicht möglich. Aber soweit es möglich ist, sollte man offen kommunizieren.
Wir sind jetzt sehr schnell gerade in den Bereich Leadership gekommen. Ich will gleich auf jeden Fall noch auch das Unternehmen ein kleines bisschen ansprechen, vielleicht für alle anderen da draußen zum Hintergrund. Wir haben heute ein kleines bisschen mehr Zeitdruck als sonst. Aber wo wir bei diesem Thema Leadership sind, würde mich tatsächlich nochmal interessieren, den Bogen von Familienfreundlichkeit zum Thema Frauen in Arbeit und Führung zu schlagen. Weil das ist auch etwas, so wie ich es verstehe, was sie sich sehr stark auf ihre Fahnen schreiben. Also man findet viele Interviews von ihnen zu diesem Thema. Wenn man sich ihre LinkedIn-Postings anschaut, dann blitzt das auch immer wieder durch. Sie bekennen sich also regelrecht, wenn ich das so sagen darf, zu diesem Thema. Wie würden Sie heute im Jahr 2025 die Situationen beschreiben? Wie sieht das aus, Frauen in Arbeit und Führung? Gibt es da schon sowas wie gleiche Bedingungen, Gleichstellung oder braucht es noch viel Arbeit?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Also nach meiner Wahrnehmung, die ist subjektiv, aber sie ist meine Wahrnehmung und ich verfolge das Thema in der Tat sehr intensiv und habe es auch zu meinem Kernthema erklärt, weil ich selber eben diesen Weg gegangen bin, hat sich sehr viel getan zum Positiven. Also als ich angefangen habe, wie gesagt, ich bin 48 Jahre alt, ich bin, seitdem ich 26 bin, im Job. In diesen Jahren ist viel passiert. Als ich angefangen habe, hatte ich das Gefühl, das war so in den Anfängen überhaupt der Akzeptanz vielleicht, dass man als Mutter eventuell noch irgendwie so ein bisschen 20 Stunden halbtags arbeitet. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Also mir wurde in meinem vorherigen Unternehmen klar gesagt, als ich gesagt habe, ich bin schwanger mit meinem ersten Sohn, ja, dann suchen Sie sich mal schnell was anderes. Oh je. Haben Sie hier sicherlich keine weiteren Möglichkeiten. Müssen wir mal überhaupt mal gucken, wo wir Sie dann überhaupt hinsetzen. Also es war völlig klar und offen kommuniziert, no way, hier irgendwas Vernünftiges zu machen. Also da war ich schon promovierte Juristin. Ne? Also da war ich jetzt nicht irgendwie in der Ausbildung, sondern hatte die Ausbildung, hatte Berufserfahrung und es war absolut killing eben die Schwangerschaft. So, daraus habe ich mir tatsächlich geschworen in der Situation, wenn ich es jemals irgendwo zu sagen habe, wird das anders laufen. Das Thema ist da entstanden, zu meiner Herzensangelegenheit zu werden, weil ich gesagt habe, so mit Frauen umzugehen, die eigentlich karrierebewusst sind, die einen tollen Job gemacht haben, die viel eingebracht haben, warum behandelt man die so? Was gibt den Menschen das Recht, Frauen so auszubremsen? Und wir sehen ja auch in der Gesellschaft, dass es tatsächlich ein schwieriges Thema ist. Wir sehen es insbesondere in der Medizin. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem befreundeten Arzt, der hat gesagt, das ist wirklich in der Medizin ein ganz, ganz großes Problem durch diese NC-Gestaltung, dass man eben diesen wirklich 1,02 NC braucht, studieren insbesondere Frauenmedizin, weil sie eben die besseren Schülerinnen sind, das kennen wir ja das Thema. So, und dann gehen die durch das Studium und fangen an und sind dann durch die Schwangerschaft erstmal raus. Ja, also, und da muss man Wege finden in der Gesellschaft, in der Politik, dass wir den Frauen ermöglichen, die Arbeits- und Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, möchte ich weiter in den Beruf oder möchte ich es nicht. Das ist mir wichtig. Ich propagiere nicht, jeder muss jetzt arbeiten als Mutter und jeder muss jetzt irgendwie eine tolle Führungskraft sein oder jeder muss diesen Weg gehen. Überhaupt nicht. Aber ich finde, wir sollten den Frauen, die das möchten und die der Gesellschaft wirklich einen Beitrag geben können, denen müssen wir doch die Möglichkeit geben, dass sie das auch als Mutter schaffen können. Und das möchte ich unterstützen.
Was würden Sie da für Werkzeuge oder Ansatzpunkte sehen, wie man sowas erreichen kann? Also wir haben die Möglichkeit von politischen Maßnahmen bis hin zu einer Regulierung, die ja auch zunehmend oder bislang jedenfalls zunehmend stattfindet. Wie sich das jetzt mit der politischen Veränderung momentan vielleicht ändert, schauen wir mal. Aber von politischen Maßnahmen mal ganz abgesehen, was würden Sie so für Werkzeuge sehen, sowas auch im Alltag wirklich ja zu Realität werden zu lassen?
Also politisch muss definitiv das Thema Kinderbetreuung in den Griff gekriegt werden. Das heißt, Kita-Plätze, Betreuungssituation, das muss gelöst werden. Und da sind wir noch überhaupt nicht am Ende der Straße angekommen, sondern da sind wir in einem ziemlichen Stillstand gerade. Da würde ich wirklich die Forderung aufsetzen, das muss gelöst werden, da müssen wir aktiv ran an das Thema. So, das ist, sagen wir mal, die politisch wichtige Komponente. Die andere Komponente, die ist natürlich im Unternehmen dann auch zu setzen. Ja? Das heißt, auch die Unternehmen müssen sich committen, wenn sie diese Arbeitsleistung von den Frauen wirklich möchten, dass sie auch die Bedingungen schaffen. Und das Wichtigste ist das Thema flexible Arbeitszeiten. Also wer sich mit dem Thema nicht anfreunden kann, der wird es mit der Familienfreundlichkeit schwer haben, weil natürlich muss eine Kernarbeitszeit irgendwo geben. Es muss Regeln geben. Wir alle wissen, dass wir jetzt vielleicht nicht nur ab 23 Uhr dann bereit sein sollten zu arbeiten, sondern wir haben auch ein Miteinander. Aber die alltäglichen Arbeitsbedingungen sollten schon möglich sein, dass es eben auch eine Familienfreundlichkeit geben kann. Und das Miteinander, würde ich sagen, ist am allerwichtigsten das Thema, und das hatten wir, Vertrauen, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung. Das sind die Voraussetzungen, die für eine Frau einfach notwendig sind, damit sie auch den Kopf haben und die Freiheit haben, wirklich in Ruhe zu arbeiten.
Sehen Sie auch noch andere Aspekte, die tatsächlich, also das sind ja sehr konkrete Punkte, dass Sie sagen, es manifestiert sich teilweise an Problemen, die auch mit den persönlichen Situationen dann von Frauen zu tun haben, dass sie schwanger werden zum Beispiel und dann raus sind und dass sich dann Unternehmen damit eben nicht, dass sie damit nicht umgehen. Würden Sie sagen, es gibt auch darüber hinaus tatsächlich vielleicht aktiv oder unbewusste regelrechte Diskriminierungen, sagen wir mal, über irgendwelche Netzwerke, wo halt einfach nur Männer reinkommen oder Männer, die sich unter sich fördern gegenseitig und Ähnliches und vielleicht auch einfach Vorurteile nach wie vor haben, was solche Sachen wie Führungsverantwortung und Ähnliches angeht, oder baut sich das langsam ab?
Also da bin ich natürlich nicht Teil dieser ganzen Netzwerke, insofern weiß ich es nicht wirklich. Dann müssen Sie mal die Männerkollegen fragen. Das wird es ganz bestimmt noch geben. Also es gibt seit zigtausend Jahren, warum sollte das jetzt aufgehört haben? Ich glaube schon, dass es aber Gegenbewegung gibt. Also auch wir Frauen haben Netzwerke, solidarisieren uns, fördern uns. Das ist auch intensiv. Also das ist gerade auf Top-Level wirklich ein schöner Austausch auch. So, und ich bin da überhaupt nicht in so einem Wettbewerb mit Männern, überhaupt nicht. Also ich arbeite sehr gerne mit Männern. Ich bin auch gar nicht diejenige, die sagt, es muss jeden Job, muss jetzt einer Frau zu freigehalten werden. Gar nicht. Also im Gegenteil, also für mich steht an allererster Stelle die Kompetenz und die Fähigkeit für eine Position. Und wenn die für den Mann oder für die Frau fällt, dann sollte derjenige auch den Job haben. Aber ich finde, die grundsätzliche Möglichkeit, dass Frauen überhaupt mitspielen dürfen, die muss gegeben sein. Und da würde ich schon sagen, hat schon ein Wandel stattgefunden, der jetzt schon ausgestanden ist, dieser Wandel. Da würde ich sagen, nein, da sind wir sicherlich auf dem Weg. Das wird sich auch noch weiterentwickeln, dass es immer normaler wird. Aber wir sehen ja auch in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, weiß ich es, dass es völlig normal ist, dass eine Frau Wirtschaftsprüferin ist mit 7 Kindern, und das auch gut funktioniert. Also auch da ist es eher, würde ich sagen, fast in den Köpfen der Gesellschaft noch hier in Deutschland schwierig, dass wir uns eben noch nicht so richtig daran gewöhnt haben, dass eine Frau auch berufstätige Mutter sein kann. Das ist immer wieder ein Thema, dass sich die Frauen irgendwie damit rechtfertigen und schlecht fühlen. Sowohl in einer Hinsicht, dass sie denken, naja, vielleicht bin ich keine gute Mutter oder vielleicht bin ich nicht gut genug im Job. Und es ist so ein innerer Kampf, der dann auch noch angefeuert wird durch die Mitmenschen, die einem da auch noch irgendwie immer den Finger permanent in die Wunde legen. Aber das ist eher eine eigene Sache, dass man damit halt fertig werden muss. Die Umstände in den Unternehmen, in der Politik, die haben sich schon sehr gut entwickelt, aber können sich auch noch weiter verbessern. Das ist meine Meinung dazu.
Sehr gut. Letzte Frage dazu, und das wäre dann auch der Bogen mal dann gleich Richtung Seitensticker. Also es gibt, also wenn man sich häufig sowohl das Thema Familienfreundlichkeit anhört, als auch Frauen in Arbeit und Führung, kann sehr schnell der Eindruck aufkommen, dass es sich dabei häufig um ich sage mal, Haltungen handelt, die man hat, weil sie einfach richtig sind, weil ich sag mal so aus einer moralischen Perspektive, und das ist ja auch so, ne? Also diese moralische Perspektive ist da ganz massiv drin, dass es einfach, es ist nicht in Ordnung, wenn Frauen diskriminiert werden, oder es ist nicht in Ordnung, wenn Familien vielleicht diskriminiert werden. Wenn man jetzt aber mal diesen Teil komplett abschaltet, sehen Sie auch tatsächlich einen rein wirtschaftlichen Benefit davon zu sagen, wir müssen familienfreundlicher sein, wir müssen Frauen besser in Arbeit und Führung bringen und fördern. Gibt es da auch tatsächlich einen reinen, einen unternehmerischen, einen wirtschaftlichen Grund, das zu tun?
Ja, absolut. Und der steht da an allererster Stelle. Also
moralisch. Das geht mir halt häufig unter in den Argumentationen. Ne? Deshalb wollte ich das nochmal so rausarbeiten.
Also moralisch wertvoll ist ja schön. Aber wie gesagt, das hatte ich ja eben schon auch betont. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Und da sind die Interessen des Wirtschaftsunternehmens sind erstmal in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich hat das einen wirtschaftlichen Faktor, weil, also das fängt an mit einer Neubesetzung, wenn eine Frau schwanger ist. Und dieses ganze Arbeitspotenzial, was ja da ist, und gerade in der Mode, wir haben eine 75-prozentige Frauenquote. Also wenn man da nicht lernt, damit umzugehen, Frauen wieder in den Beruf zu kriegen und diese Kapazitäten auch zu nutzen, da hat man ein ganz großes Problem. Wo soll man denn die Fachkräfte alle herkriegen? Also das ist ja auch bekannt, dass wir leistungsfähige Mitarbeiter jetzt nicht wie Sand am Meer haben, sondern das ist schon auch wichtig, dass wir die Fachkräfte, die wir haben, das Potenzial, was wir haben, dann auch in Zukunft nutzen. Und eins kann ich auch sagen, wenn man den Müttern, insbesondere den Müttern, wirklich die Chance gibt zu sagen, komm wieder zurück, komm in deine alte Position zurück, wir kriegen das gemeinsam hin, sind das ganz tolle, ganz treue Mitarbeiter. Ja, weil die wissen auch, das finde ich vielleicht jetzt hier nicht an jeder Ecke, diese Möglichkeit, dieses Vertrauen, dass ich das habe und dass ich so arbeiten kann. Und das bindet auch Mitarbeiter, ja, dass die arbeiten dann gerne hier, weil sie eben diese Chance haben. Und insofern hat das einen hohen wirtschaftlichen Faktor und das ist die Priorität.
Großartiges Schlusswort für den Teil. Kommen wir mal auf Seitensticker selber zu sprechen. Sie haben ja jetzt schon sehr, sehr offen auch so über ihren Führungsstil, dass sie Prinzip Probleme direkt ansprechen, gerade so ein bisschen erläutert. Ich fand ganz interessant, auf LinkedIn habe ich gesehen, Sie haben zum Jahreswechsel doch, finde ich, für eine Unternehmenslenkerin sehr offen auf LinkedIn kommuniziert und berichtet, dass 2024 nicht das einfachste Jahr war, auch für das Unternehmen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil das ja viele benutzen ja solche öffentlichen Kanäle eher, um immer zu zeigen, wie toll man ist und noch besser und noch besser. Und Seitenschicker seien einer Transformation, das habe ich da auch gelesen. Was bedeutet das?
Also, seit Corona, muss man ganz klar sagen, sind die Bedingungen für die Modebranche in Deutschland extrem schwierig geworden. Es ist wirklich aus den Fugen geraten, das kann man wirklich so sagen. Wir haben jetzt so vielen Unwägbarkeiten zu tun gehabt. Also ich erinnere mich, ich bin in Januar 2020 CEO geworden und im März 2020, also 3 Monate später, war Lockdown. Das heißt, alle Geschäfte zu. Also unsere Kunden hatten die Geschäfte zu, wir hatten die Geschäfte zu, 70% Umsatz weg. Und darauf zu reagieren, das war so herausfordernd. Und seitdem haben sich so die Bedingungen geändert, weil vieles natürlich wirtschaftlich in Schieflagen gekommen ist. Die Finanzierungen haben sich verändert. Das ganze Konsumverhalten der Bevölkerung hat sich verändert. Die ganze politische Situation ist ja völlig aus dem Fugen geraten, wenn man ehrlich ist. Das heißt, es herrscht eine ganz große Unsicherheit. Zeitgleich ist die Bürokratie enorm gestiegen, was es den mittelständischen Unternehmen macht, wirklich schwierig macht, das alles überhaupt noch zu bewerkstelligen. Das sind Rahmenbedingungen, die wirklich herausfordernd sind. Und ich finde, da kann man auch mal offen sagen, wir hatten ein schweres Jahr, weil das kann man sonst auch gar nicht mehr vermitteln, auch für die Mitarbeiter. Ja, wir hatten wirklich ein schweres Jahr. Auch wir mussten uns ja leider zum Jahresende nochmal von ein paar Mitarbeitern trennen, gar nicht im großen Umfang. Aber trotzdem waren das Mitarbeiter, die waren lange hier. Die haben gar nichts falsch gemacht. Die haben einen tollen Job gemacht. Das waren die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die uns dazu gezwungen haben, nochmal effizienter zu werden, nochmal umzudenken. So, und das empfinde ich auch nicht als Schwäche, das zuzugeben, sondern ich empfinde es als offene Kommunikation zu sagen, es ist schwierig, wir sind aber dran und wir stellen uns zukunftsfähig auf, aber deswegen müssen wir Maßnahmen treffen, die auch für zum Teil unpopulär sind und nicht jedem gut gefallen, aber die sind nun mal notwendig. Das ist wieder das Thema Wirtschaftsunternehmen. Ja? Also wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen auch Entscheidungen treffen, die jetzt vielleicht nicht moralisch so ganz toll sind. Und das muss man verstehen und da finde ich, kann man auch eine gewisse Offenheit haben und ich, im Übrigen ist es auch so, dass es, wenn man auf Geschäftsführerebene mit anderen Unternehmen spricht, dass es ja jedem so geht. Also es gibt ganz wenige Branchen, die momentan sagen, hurra, wir sind hier die Gewinner gerade. Alle haben zu kämpfen und müssen sich erstmal jetzt neu einstellen, neu aufstellen und Anpassungen vornehmen und es ist auch wirklich an der Zeit und das fordert die Wirtschaft ja auch, dass die Politik sich dahingehend öffnet, die Themen ernst zu nehmen.
Ich glaube, der letzte Satz, Themen ernst zu nehmen, das ist so ein springender Punkt. Also ich bekomme in meinen Gesprächen mit Klientinnen und Klienten, aber auch hier im Podcast schon seit mehreren Jahren ja mit, dass viele Unternehmen in Deutschland sagen, hey, es ist nicht ganz so rosig, wir haben Probleme. Und gleichzeitig, ich komme ja aus der Politik ursprünglich, aus der politischen Beratung, habe ich ja immer noch wahnsinnig viele Kontakte zu Politikerinnen und Politikern. Und ich habe den Eindruck, bis so Herbst letzten Jahres ist das bei denen nie angekommen. Die haben immer, also man sieht es manchmal auch öffentlich, dass sie dann irgendwelche Zahlen, die dann gerade gut waren, zur wirtschaftlichen Entwicklung oder ähnliches oder Umsätze von Unternehmen und dann immer gesagt, ja, guckt, das ist doch alles nur Gemeckere von den Unternehmen. Ich habe so das Gefühl, so ganz langsam merken die, nee, wir haben da ein echtes Problem.
Ja, also ich denke, wichtig ist einfach, der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik muss eng geführt werden. Auch dieses Thema, ja, man kann sich immer Dinge schönreden, kann man machen, aber man kann die Fakten auch tatsächlich mal vielleicht so nehmen, wie sie sind. Dass der Austausch und vor allem der Austausch mit dem Mittelstand, das ist mir sehr wichtig. Die deutsche Sicherheit war immer der Mittelstand in der Wirtschaft. Und da muss man wirklich aufpassen, dass die Unternehmen nicht überfordert werden mit all den Regularien, die der Staat sich so ausdenkt. Also das nimmt Formen an, die wirklich schwer zu erfüllen sind.
Mhm. Wie sehen Sie gerade in der Bekleidungs- und Modebranche so die Zukunft, die nächste?
Also ich bin grundsätzlich eine Optimistin. Ich
Sehr gut.
sage, dass auch da Chancen sind, dass Marken, die für was stehen, die klar aufgestellt sind, die einen Mehrwert bieten, die eine Ehrlichkeit auch vermitteln, dass die durchaus eine Chance haben, an diesem Markt zu bestehen, wenn sie ihre Hausaufgaben machen. Insofern will ich das nicht alles schwarz malen, aber einfach ist es nicht. Also wir alle kennen die Temus, die Sheins, die großen chinesischen, asiatischen Wettbewerber, die wirklich mit absoluten Kampfpreisen am Markt sind. Sich dagegen zu behaupten, ist nicht einfach. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man mit dem richtigen Konzept da schon auch wettbewerbsfähig bleiben kann.
Wie sieht das bei Ihnen, bei Seidensticker selber dann aus? Also Sie sind, glaube ich, eine sehr, ich würde sagen, sehr bekannte Marke und gleichzeitig gibt es natürlich durchaus größere, auch deutsche Marken, die so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit noch mehr auf sich ziehen. Ist das auch eine Chance gerade? Also ich habe immer so ein bisschen Trigema im Hinterkopf, die ja aus einer noch ganz anderen Größenordnung kommen und trotzdem eine sehr, sehr starke Marke für sich aufgebaut haben, dass Menschen sagen, sie kaufen ganz bewusst Trigema, wie ich auch. Ich habe gerade einen Trigema-Pulli an.
Ich hoffe, Sie haben auch ein Seidensticker-Hemd an.
Tatsächlich
ich sehe auch
heute,
ein Hemd unter dem Pulli.
Tatsächlich heute nicht. Ich habe eine ganze Menge Jacques Brit-Hemden im Schrank.
Okay,
das ist für Sie, glaube ich, auch gut.
Ja, war gut. Wir haben die Marke ja verkauft. Aber
verdammt.
Also da müssen wir jetzt umstellen. Genau.
Ja, okay, da muss ich da nochmal umsteuern. Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade so ein, also dass dieses Bild von einem mittelständischen Unternehmen, was eine starke Marke hat, am Ende tatsächlich auch etwas ist, mit dem dann die Temus und Co. einfach nicht mithalten können.
Genau, das ist das, was ich eben meinte. Ne? Dass also dieses Thema wirklich Mode, aber auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, tolle Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, wir stehen für Werte und setzen die auch um. All diese Themen, die ein Trigema ausmachen, die uns ausmachen, die eben diese deutsche Modebranche ausmachen, die müssen wir spielen und da jetzt immer Gewinner und Verlierer geben, gar keine Frage, aber da das ist unser Asset und das müssen wir vorantreiben.
Ja, ich glaube, wir haben ganz guten Rundumschlag regelrecht gemacht über ganz viele verschiedene Themen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
Danke auch. Mir auch viel Spaß gemacht.
Ich habe noch eine letzte Frage, die hier jeder gestellt bekommt, die da draußen ahnen jetzt schon, was kommt. Ich brauche gar nicht mehr voraussetzen, dass Sie jetzt schon Fan dieses Podcasts sind. Ich hoffe das, so wie ich dann ab jetzt Seidensticker-Hemden kaufe, hören Sie die Chefetage. Und wen möchten Sie denn demnächst mal bei uns hören? Haben Sie eine Idee? Haben Sie einen Vorschlag für einen Gast?
Gerne. Also ich würde gerne den Herrn Grieder hören von Boss, weil er ist tatsächlich jemand, der mit sehr viel Kraft, natürlich auch mit sehr viel Budget, aber trotzdem auch mit sehr viel Kraft und guten Ideen, da in den letzten Jahren viel bewegt hat mit der Marke. Und ich glaube, es ist interessant, ihn dazu kurz zu befragen.
Probieren, da lacht man, also ich bin, das hört man mich nicht mehr, mir nicht an, aber ich bin in Stuttgart geboren, ich bin eigentlich geborener Schwabe, da lacht dann mein schwäbisches Herz bei Boss. Ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke auch.
Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, rezensiert den Kanal, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch lange nicht habt, also ich bitte euch, also jetzt auf jeden Fall. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal ganz schnell wieder und da freue ich mich drauf. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.